Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien. Und wer mehr darüber lesen möchte, wie Medien funktionieren und woran sie regelmäßig scheitern, abonniert zum Überblick am besten auch noch unseren kostenlosen Newsletter, der Überblick. Den findet ihr auf übermedien.de.
Annette speaking.
Hallo Annette Dittert, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Annette Dittert. Du hast gut 40 Jahre als Reporterin, als Moderatorin, als Redakteurin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen gearbeitet, ARD, also beim ARD-Teil.
Und Radio.
Und Radio auch noch, davon 20 Jahre als Auslandskorrespondentin, zuletzt als Studioleiterin in London und jetzt hörst du Ende 2025 auf. Ist das jetzt diese berühmte Rente mit 63?
Nein, bitte nicht. Nein, ich habe einfach, das habe ich mir schon vor ein paar Jahren überlegt, dass ich irgendwann wieder frei arbeiten will und aber auch ich vor allem hier in London bleiben will. Und irgendwann, wenn man hier in London bleiben will, ich mache diesen Job hier jetzt mit einer Unterbrechung. 17 Jahre bin ich im ARD-Studio London, das Gesicht Großbritanniens ja in gewisser Weise gewesen für die ARD. Aber irgendwann, wenn man hier bleiben will, ist es doch sehr, es wiederholt sich einfach irgendwann. Und ich hatte so das Gefühl, die Welt ist groß und bunt und ich kann hier auch andere Sachen machen, wenn ich hier bleiben will und muss da nicht immer in dieser selben Struktur sein, bis ich dann uralt bin. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt aufzuhören. Ich bleibe, wie gesagt, hier und werde als freie auch weiter journalistisch von hier tätig sein. Also ich werde hier weiter arbeiten, ganz normal, nur eben in anderen Formaten und ja, auf anderen Kanälen.
Auf anderen Kanälen, also nicht mehr im ARD-Fernsehen, also nicht mehr im Ersten wirst du zu sehen sein, nee, oder wirst du da gelegentlich auch Sachen verkaufen?
Vielleicht, also wenn die Lust haben, bin ich da und kann gerne auch mal eine längere Doku oder irgendwas machen gerne. Also wie gesagt, da müssten die auf mich zukommen. Aber es gibt ja auch so viele andere Kanäle. Es gibt YouTube, es gibt Instagram. Da habe ich einen Kanal jetzt, wo ich einmal donnerstags immer mich melde mit einem kleinen selbstgeschnittenen Clip. Den habe ich heute Morgen das erste Mal alleine wirklich geschafft zu schneiden. Es gibt ja mittlerweile irre Schnittprogramme, wo man das fast alleine kann, auch wenn man kein Profi-Cutter ist. Und ja, und ich will einfach mal ausprobieren, was man alles sonst noch so machen kann in der Welt und auf der Welt in diesem Großbritannien.
Ich versuche ja seit bestimmt 10 Jahren, dich dahin zu agitieren, dass du einen eigenen Podcast machst. Wird daraus denn jetzt was?
Ja, das wäre auch so eine Sache, die ich total gerne machen würde. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt erstmal Ende des Jahres durchatme, beziehungsweise was heißt hier durchatmen? Ich schreibe gerade ein Buch. Das erscheint im nächsten Mai, Dear Britain. Und ist so ein bisschen ein Rückblick auf die letzten 10 Jahre hier. Also was ist eigentlich aus Großbritannien geworden seit dem Brexit? Das Referendum war ja, im nächsten Jahr hat es ja 10-jähriges Jubiläum am 23. Juni 2016. Und das muss ich erstmal noch fertig schreiben. Da bin ich mittendrin. Und das kommt dann im Mai raus, also einen Monat vor diesem Brexit-Referendum. Und wenn ich das fertig habe, so Ende Januar, Anfang Februar, dann will ich erstmal durchatmen. Und mal 1-2 Monate gar nichts machen. Also mal gucken, ob ich das überhaupt kann.
Und dann ist Lesereise.
Und dann ist ein bisschen Lesereise. Und dann gucke ich halt, was so das Universum so ja für Vorschläge macht und was so auf mich zukommt. Aber Podcast, klar, wär auf jeden Fall was, wozu ich Lust hätte.
Aber diesmal machst du wirklich ernst, ne? Weil ich erinnere mich dran, du hattest mir vor wahrscheinlich auch so ungefähr 10 Jahren, als wir bei dir auf dem Hausboot gesessen haben, erzählt, dass du aufhören willst. Diesmal bleibst du dabei.
Ja, diesmal bleibe ich dabei. Diesmal ist es ernst. Ich habe richtig gekündigt. Und das letzte Mal hatte ich ja nur so ein Sabbatical, als du das letzte Mal hier warst, gemacht. Ich habe den Gedanken halt schon lange mit mir rumgetragen, dass ich einfach raus aus diesen Strukturen will und was Eigenes auf die Beine stellen will. Ich habe früher auch lange als Freelancer gearbeitet, bevor ich bei der ARD fest angestellt war. Insofern ist das eigentlich eine Lebensform, die mir irgendwie, glaube ich, besser entspricht, als in solchen Headquarters in Konferenzen zu hängen.
Was ist das Problem an diesen Strukturen, wie du es nennst?
Ach, das ist kein Problem, das ist halt eine Typenfrage. Es gibt Menschen, die sich in Redaktionsteams wohlfühlen, die gerne in solchen festen Strukturen arbeiten, wo man morgens um 10 eine Sitzung hat und nachmittags um 14 Uhr die zweite und sich abstimmt. Ich will das auch gar nicht negativ bewerten. Aber das ist halt eine Typenfrage und ich bin halt mein Leben lang im Ausland rumgesprungen und musste immer alles alleine entscheiden und auch alleine machen, mehr oder weniger, also mit dem Team natürlich auch hier, aber eben nicht innerhalb der Headquarter-Strukturen. Und das ist halt ein anderer Lebensstil, der mir, glaube ich, immer gut entsprochen hat und der jetzt im Grunde auch organisch dazu führt, dass ich jetzt ganz rausgehe.
Aber ist denn nicht, ich meine, jetzt es wird ja gerade wirklich spannend auf der Welt, wäre es da nicht besser, einen Hebel in der Hand zu haben, der ARD heißt? Also guten Tag, Annette Dittert, ARD, darf ich mal mit Ihnen reden? Ist, glaube ich, wirkmächtiger als, hi, ist die Annette, können wir ein Interview machen?
Also hier in Großbritannien weiß niemand so richtig, was die ARD ist. Das sieht auch keinen. Also das hat selten groß geholfen. Da musste ich dann immer erklären, it's the equivalent to the BBC in Germany. Und dann, aha, dann war das Interesse schon geringer. Also das ist hier eigentlich ziemlich egal. Und ich habe hier ja in den letzten Jahren, eigentlich ja seit einigen Jahren, immer schon viel auch für politische Magazine in Großbritannien geschrieben. Also für New Statesman, für Prospect, für diejenigen, die hier in Großbritannien sich auskennen. Das sind so ein bisschen Magazine wie in Deutschland, die Blätter für deutsche und internationale Politik, für die ich auch immer wieder mal schreibe. Und das habe ich bis jetzt halt immer nur am Wochenende gemacht und das war dann manchmal echt stressig. Und dadurch kennen die mich aber hier auch in Großbritannien viele. Also wenn ich hier arbeiten will, auch dadurch, dass ich auf Social Media immer auf Englisch poste, also auf X und da, wo ich nicht mehr viel bin, aber auf Blue Sky, ist es eigentlich relativ egal, ob ich hier als ARD-Tante daherkomme oder einfach als Annette Dittert.
Angeblich wird dein Job nicht nachbesetzt, stimmt das? Mhm. Der war eigentlich überflüssig?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das sind halt so politische Entscheidungen aus der Zentrale. Das hat damit zu tun, dass die ARD in anderen Studios aufrüsten musste, in Stockholm, wo ja auch das ganze Baltikum dazugehört. Das wird jetzt halt eine viel wichtigere Region oder wird eben auch häufiger gefragt. Da war ja bis jetzt immer nur einer, ein Fernsehen, ein Hörfunkmann. Da kommen jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stellen, aber da kommt was dazu. Und dann hat ja auch die ARD in Kiew ein ganz neues Studio aufgemacht, was relativ aufwendig und teuer auch ist, weil man da natürlich auch noch Security mitdenken muss und die sind ja auch total busy und das ist auch mega wichtig, dass wir da ein Studio haben. Und da haben sie sich dann halt gedacht, dann können wir in London eine Stelle abziehen, weil vielleicht auch London nach dem Brexit für Europa nicht mehr die Riesenrolle spielt, was ich persönlich aber für Unsinn halte. Aber das war, glaube ich, der Gedanke dabei und das ist schon nicht ganz, ja, das kann man schon nachvollziehen.
Du warst ja nicht nur in London, du warst in New York, du warst in Moskau, du warst in Warschau. Wenn du so zurückblickst, welche Jahre waren die besten?
Ach, das ist immer so eine Frage. Also die besten Darum Jahre für mich.
Ja.
Die allerbesten, spannendsten Jahre journalistisch für mich war Polen, Warschau. Das war für mich eine unfassbar spannende Zeit, wo ich auch als Auslandskorrespondentin im Übrigen so quasi angefangen habe. Ich war vorher immer mal auf kürzeren Vertretungstrips und auch mal ein bisschen länger in Moskau, aber so richtig ein Studio geleitet, das war mein erstes in Warschau. Das war inhaltlich vor allem auch deshalb so spannend, weil das die Zeit war von 1999 bis 2004, also 2000 bin ich, ich weiß nicht mehr genau, wann ich gekommen bin, jedenfalls die Jahre bevor Polen dann in die EU eingetreten ist. Das heißt, ich habe da quasi genau das Gegenteil von dem, was ich dann später hier in Großbritannien mit dem Brexit erlebt habe. Ich habe da genau das Gegenteil, nämlich diese optimistische Aufbruchsphase nach 89 so richtig voll mitbekommen und ein Land da erlebt, das ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, vorher gar nicht richtig kannte, obwohl ich eigentlich in Berlin gewohnt hatte immer und ziemlich nah dran war. Und ein Land erlebt, in das ich mich total auch verliebt habe irgendwie, weil die Polen so ungeheuer toll, witzig, unternehmungslustig und einfach warmherzig und ein so liebenswertes Volk sind. Und ich habe auch Polnisch gelernt, also richtig, konnte das richtig gut nach 3-4 Jahren. Aber, und ich wäre da unheimlich gern länger geblieben, aber damals ging das nicht. Ich musste dann leider weiterziehen, weil das Studio damals vom WDR an den ORB übergeben wurde und da konnte ich als WDR-Tante, so ist das leider in der ARD, nicht länger bleiben. Aber das war für mich journalistisch eine unheimlich spannende Zeit, weil ich da einfach ganz Osteuropa eigentlich für mich neu entdeckt habe.
Und die langweiligste Zeit?
Die langweiligste Zeit war New York. Das fand ich grauenhaft.
Ach komm, ja, nein, alle wirklich. Wollen mal nach New York, nur nee. Annette Dittert sagt, boah, geh mir weg oder wie?
Ja, also ich bin dahin, weil das frei war. Manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen als Auslandskorrespondentin. Und weil ich auch dachte, boah, das ist toll, New York-Korrespondentin sein. Das Dumme ist nur, in der ARD ist New York halt irgendwie so eine kleine Insel am Rande der Welt. Die ganze National-Politik, das geht alles, kommt alles aus Washington. Das heißt, du sitzt da in New York mit der UN, die schon damals jetzt nicht mehr so wichtig war und wo du ja überhaupt nichts abbilden oder kannst oder nichts erfährst, weil alles, was in der UN passiert, das passiert am Telefon mit den jeweiligen nationalen Regierungen. Und ich stand dann immer dumm davor und habe irgendwas erzählt. Und das war's dann. Also da ist einfach journalistisch, ist das in der ARD so ein Studio, Vielleicht sehen die Kollegen das heute anders und vielleicht haben die das auch anders verhandelt mittlerweile mit ihren Zentralen in Köln. Aber damals war das echt so, dass ich so ein bisschen dachte, okay, jetzt habe ich die Stadt, nach einem Jahr hatte ich die Stadt einmal rauf und runter erzählt und dann saß ich so ein bisschen da und ich fand es ein bisschen langweilig. Und das war auch schon eine Zeit, wo New York ja so sehr gentrified war und das ist ja auch im Vergleich zu London eine relativ kleine, übersichtliche Stadt. Und ja, ich habe mich da schlicht und ergreifend gelangweilt.
Wenn du so zurückguckst, das ist ja im Grunde ist das ja, also journalistisch, zumindest für so unsereins, also audiovisuelle Medien, ist das ja wirklich eine Traumkarriere mit Traumjobs, die du da hinter dir hast. Hattest du das geplant? Hast du mit irgendwas davon gerechnet, als du in den 80ern beim Funk angefangen hattest?
Nee. Also ich glaube, so geht das auch gar nicht. Das kann man nicht planen. Und gerade so einen Job kann man nicht planen. Also ich habe allerdings, das muss ich sagen, als Kind irgendwie mit 13, 14 habe ich mal, irgendwann habe ich neulich mal meine alten Tagebücher wiedergefunden. Da habe ich schon reingeschrieben, dass ich entweder Zoodirektorin oder Auslandskorrespondentin werden will. Also irgendwie war das in meinem Hirn. Ist übrigens ziemlich ähnlich, der Job, wenn man ein Auslandsstudio leitet, weil das ständig in der Krise ist. Aber das hatte ich dann, also das, wie gesagt, das muss ich irgendwann mal früh auf dem Schirm gehabt haben, die Idee, aber das eigentlich nicht. Ich bin dann nach Berlin gegangen, um da Philosophie zu studieren. Ich wollte eigentlich an der Uni bleiben. Ich habe leidenschaftlich gerne Philosophie gelernt, studiert und denken gelernt, was mir auch später geholfen hat und bin dann mehr oder weniger durch Zufall in den Journalismus gekommen, weil ich irgendwie mein Studium finanzieren musste und dann beim SFB damals im Hörfunk ja, so eine Sendung, das war so eine jugendpolitische Musiksendung, sowas gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. SF Beat hieß das.
SF Beat,
die
ja.
Älteren Berliner werden das noch kennen, die uns zuhören. Und da habe ich halt dann so, ja, moderiert und als Redakteurin gearbeitet. Und das war auch irgendwie eine total verrückte Zeit, weil das war eigentlich so eine Art, ja, wir haben da eigentlich so Teenager-Radio gemacht, ein bisschen, würde ich heute sagen. Also die Hausbesetzer quasi unterstützt. Und ich war, also Sachen, die ich mir heute verbieten würde als Journalistin. Aber das war eine lustige, spannende Zeit. Und damit habe ich mein Studium finanziert. Und dann irgendwann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann aus dem, also ich habe es noch abgeschlossen, das Studio, aber dann da eben in den SFB reingerutscht bin und dann ins Fernsehen. Und dann sind es viele, viele Zufälle gewesen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt in London sitze.
Dein Buch, hast du eben gesagt, wird heißen Dear Britain. Du hast neben der deutschen ja auch die britische Staatsbürgerschaft. Mhm. Du hattest mir vor Jahren, als wir auf deinem Hausboot saßen, dein Venice, hattest du mir schon mal gesagt, dass du nicht vorhättest, UK jemals wieder zu verlassen. Gilt
genau.
Das immer noch?
Ja. Ja, das wusste ich irgendwie. Das war eben einer der schönsten Zufälle in meinem Leben, dass ich, als ich hierher kam aus New York, wie gesagt, leicht gelangweilt und aber froh, dass ich jetzt endlich wieder ein ganzes Land habe, was mir gehört sozusagen, also dem Studio gehört, also wo man auch die nationale Politik mit abbilden kann. Ich kannte London gar nicht, als ich hier ankam. Ich war, glaube ich, einmal vorher beim Schulausflug hier gewesen. Jedenfalls kam ich hier an. Und nach einer Woche wusste ich, hier bleibe ich. Das war wirklich genau so. Das klingt immer so irre, aber es war so. Ich wusste, in dem Moment, als ich hier ankam, also es fing schon am Flughafen an, da holte mich so ein wahnsinnig netter Brite ab mit einem Black Cap und sagte so, Madam, so, also so mit diesem wunderbaren Englisch, ich konnte auch das amerikanische Englisch nicht so ab in New York, fuhr mich einmal durch die Stadt, bevor er mich zum Studio fuhr und wir hatten ein wahnsinnig interessantes Gespräch, ein ganz kluger Mann. Und da hatte ich schon das Gefühl, wow. Und dann nach einer Woche, ich meine, ich kam ja auch im Mai an, also es war die schönste Zeit in London, der Frühling ist hier unfassbar schön und dauert ewig. Und ja, nach so ein, zwei Wochen habe ich gesagt, Moment mal, das ist ja hier meine Stadt. Wieso hat mir das denn vorher keiner gesagt? Und da war mir schon klar, dass ich hier bleiben will. Und dann habe ich eben auch ja viel, viel dafür getan, dass es so kam.
Aber es ist ja jetzt nur eine ganz andere Stadt als damals.
Das stimmt.
Was müsste diese Stadt anstellen, damit du deine Meinung änderst? Dass du sagst, nee, ich hau ab, das ist nicht auszuhalten.
Die kann jetzt eigentlich machen, was sie will, weil ich bin jetzt quasi mit ihr verheiratet. Also ich habe immer am Anfang gesagt, bei meinem ersten Turn habe ich mich, und das klingt so kitschig, aber es stimmt, ich habe mich wirklich in London verliebt. Es ist ja auch eine wahnsinnig schöne Stadt und es gibt so, und die Leute sind halt so nett. Das ist immer so ein Klischee, aber man geht immer so, wenn man will, also wenn man offen dafür ist, kann man wirklich mit so einem Dauergrinsen durch die Stadt gehen. Und so ging mir das damals. Und dann kam der Brexit und jetzt ist es natürlich echt auch hart hier. Ich meine, die Stadt ist brutal auch, die ist anstrengend, die ist teuer und es gibt auch Tage, wo mir das alles komplett auf den Keks geht. Und ich hatte auch zwischendurch Phasen, wo ich gedacht habe, auch gerade nach dem Brexit, ob ich nicht doch nach Berlin zurückgehe, wo ich damals eben in Deutschland zu Hause war. Und dann bin ich immer wieder nach ein paar Wochen zurückgekommen. Und jetzt habe ich irgendwie so akzeptiert, es ist jetzt halt wie so eine alte Ehe. Man geht sich auf den Keks, aber gelegentlich, aber irgendwie ist es das schon. Und es lohnt sich auch nicht, das ständig neu zu diskutieren. Ich bleibe jetzt hier.
Brexit ist ein gutes Stichwort. Ich würde dich gerne noch einmal als Cory missbrauchen.
Ja, bitte.
Seit dem Brexit eigentlich, also die ersten 3-4 Jahre habe ich noch gut hingeguckt und genau hingeguckt. Da gab es ja dann auch noch die Geschichte mit Nordirland, Good Friday Agreement und sowas alles, was die EU unmittelbar betroffen hat. Da ist ja jetzt nicht mehr so viel von übrig, von UK-Entscheidungen, die EU unmittelbar betreffen. Ich gucke, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so interessiert nach UK wie vorher. Mhm. Du hast vor 2 Jahren vom Geisterschiff Großbritannien geschrieben. Mhm. Wie steht's denn derzeit um Großbritannien?
Ja, nicht so gut. Also es ist, ich würde mal sagen, das Geisterschiff irrt immer noch irgendwo zwischen den USA und Europa herum. Also erstmal ist es so, dass das Ganze sich finanziell und wirtschaftlich als ein totales Desaster herausgestellt hat. Da gibt es mittlerweile auch zig Studien zu, das sagen, also das bestreiten auch die Brexiteers nicht mehr. Die sagen jetzt immer, naja, ist halt falsch umgesetzt worden. Also gut, da sage ich dann auch gar nichts mehr zu. Aber das ist das eine. Und die Mehrheit der Briten sehen auch mittlerweile, dass das ein Fehler war. Also auch ein großer Teil derjenigen, die damals dafür gestimmt haben. Gleichzeitig will keiner darüber reden. Und auch die Labour-Regierung, also Keir Starmer, hat gesagt, dass er das nicht rückgängig machen will, weil man diese endlose und wirklich brutale und alles zerreißende Debatte nicht nochmal aufmachen will. Die Narben sind wirklich nicht gut verheilt. Ne? Und gleichzeitig wissen sie aber, sie kommen auch wirtschaftlich und finanziell irgendwie auf keinen grünen Zweig ohne den Binnenmarkt. Und die Diskussionen laufen hier deswegen auch permanent weiter. Abgesehen davon, und das ist eigentlich das Gravierendere, wenn man einfach mal die finanzielle oder wirtschaftliche Situation zur Seite stellt, die auch nicht nur mit dem Brexit zu tun hat. Also da kam auch Pandemie und Cost of Living und Energiekrise dazu und der Krieg in der Ukraine und so weiter. Aber wenn man sich die sicherheitspolitische Lage anguckt, da wird's jetzt ungemütlich für die Briten. Keir Starmer hat ja am Anfang immer gesagt, er sieht sich als Brückenbauer, als zwischen den USA, zwischen Trump und den Europäern. Und hat versucht sozusagen diese Sonderstellung der Briten nach dem Brexit auszunutzen, auch weil Trump das natürlich toll fand, dass die Briten nicht mehr in der EU sind, weil das ja sein Hauptgegner ist. Gleichzeitig sind aber die Briten stehen, die wirklich und zwar viel klarer als die Deutschen auf der Seite der Ukraine und haben immer gesagt, und dass sie die unterstützen wollen. Das hat auch mit der britischen Geschichte zu tun, dass man sich eben immer in der Geschichte auf der richtigen Seite der Geschichte mit Churchill gesehen hat und dass man eben auch jetzt sozusagen einem angegriffenen Land helfen will. Und ja, und Starmer hat immer versucht sozusagen da so, ja, den Brückenbauer zu spielen. Das kann er aber im Prinzip komplett vergessen, seit diese nationale Sicherheitsstrategie raus ist.
Die nationale Sicherheitsstrategie der USA, die vergangene Woche, ja.
Genau. Weil in dieser nationalen Sicherheitsstrategie steht ja im Grunde drin, dass die Europäer generell der Gegner sind ab jetzt. Und da wird Großbritannien auch dazu gerechnet. Da hat also diese ganze teure goldene Kutschfahrt hier, die die Briten 28 Millionen gekostet hat, dieser Staatsbesuch. Das hat die ganze Schleimerei, sage ich mal auf Hochdeutsch, hat überhaupt nichts genutzt. Und das hat man auch jetzt gemerkt, als Montag in dieser Woche waren ja Macron, Merz und Zelensky hier in London, weil Starmer will da jetzt auch weiter eine führende Rolle spielen, obwohl die militärisch nicht besser dastehen als Deutschland oder noch wie schlechter eigentlich. Und da hat man gemerkt atmosphärisch, dass die jetzt langsam hier auch schon begreifen, dass das mit der Special Relationship, egal was die anstellen, mit Trump nichts wird. Und da rücken die im Moment, gerade was sicherheitspolitische Fragen angeht, so ganz, ganz langsam doch wieder Richtung Europa. Wo das endet, wird man sehen. Aber den Briten, also es ist ein bisschen ungemütlich, nicht mehr dieses Schutzschild der EU zu haben in dieser sicherheitspolitischen Permakrise im Moment. Zumal, wenn man eben endgültig akzeptieren muss, dass Trump ja im Zweifelsfall auch Großbritannien zu Europa zählt und da auch vielleicht mal einen Sondertarif ausgibt, großzügig, aber ansonsten auch genauso feindselig London gegenüber ist wie allen anderen europäischen Staaten.
Das Land scheint ja außerdem auch wirklich einen dramatischen Rechtsruck hinter sich zu haben. Was ist da los?
Naja, da ist das los, was überall in Europa sonst auch los ist. Es gibt halt eine rechtspopulistische Partei, die Reformpartei heißt die hier, mit Nigel Farage, der sozusagen der führende Kopf ist, der ja schon damals zum großen Teil mitverantwortlich für den Brexit war und da hieß nur die Partei noch anders. Und der hat mittlerweile in Umfragen, liegt er weit vorne, auch vor Labour und auch vor den Tories, die es, also die klassischen Konservativen, die es eigentlich kaum mehr gibt mittlerweile. die haben sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Das ist halt immer das Problem, wenn eine klassisch Centrist-Conservative-Partei, wenn die sich an die rechten Rechtspopulisten oder die Far-Right ranschmeißen, das Ende vom Lied ist immer, dass es die nicht mehr gibt. Und das konnte man hier sehr gut beobachten. Die liegen im Moment teilweise unter 10% in Umfragen. Und dadurch ist eben Farage jetzt plötzlich, weil in der Mitte nichts mehr ist, ist sozusagen alle die, die Labour nicht mögen oder eben sich eher so politisch rechts verorten, die gehen zum Teil auch aus Frust eben jetzt in Richtung Rechtspopulismus. Und wenn jetzt Wahlen wären, könnte es gut sein, dass Farage diese Wahlen gewinnt. Das ist durchaus möglich, was vor ein paar Jahren undenkbar gewesen wäre, was aber insofern Gott sei Dank erstmal nicht stattfindet, weil die nächsten Wahlen sind erst 2029. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Pause und Luft bis dahin.
Och, naja, ich erinnere mich an Zeiten, da waren ständig Wahlen in Großbritannien.
Ja, aber nicht mit Labour. Das lag an den Tories und dem Brexit. Die Labour-Regierung ist da, was das angeht, deutlich stabiler. Wobei Starmer in den Umfragen unfassbar unpopulär ist. Also die haben ihr erstes Jahr auch wirklich versemmelt, muss man so sagen. Und im nächsten Mai sind wichtige Wahlen in Schottland und in Wales. Und wenn Labour da komplett abstürzt, dann ist es nicht undenkbar, dass Starmer zurücktreten müsste. Aber das heißt auch noch nicht Neuwahlen, sondern da würde dann einfach ein anderer Labour-Premier kommen.
Diese Reform UK, also Nigel Farage, sind das so Rechtsextreme wie bei uns, die AfD, oder ist das was anderes?
Es ist ein bisschen anders, so wie das ja in jedem europäischen Land ein bisschen anders ist. Die sind nicht so, ich würde sagen, nicht ganz so rechtsextrem wie die AfD und auch nicht ganz so organisiert zerstörerisch. Die sind ein ziemlicher Chaoshaufen. Ich habe bis vor kurzem immer gesagt, die sind eigentlich harmloser als die AfD. Die sind auch freundlicher, das liegt auch an den Briten vielleicht. Aber ich war auf deren Parteitag neulich und während in Deutschland mittlerweile öffentlich-rechtliche Kamerateams da mit Securities hingehen zur AfD, habe ich gehört, weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt. Aber ich wurde jedenfalls auch aus der Zentrale, kam die Frage, wollt ihr da nicht Security mitnehmen? Ich sage, what? Nein, das ist auch überhaupt nicht nötig. Die haben uns da geholfen und haben uns doch das Stativ getragen. Also das ist insgesamt eine, würde ich sagen, freundlichere Veranstaltung. Das heißt aber nicht, dass die nicht ungefährlich sind. Und diese Meinung, dass die eben nicht ein riesenbedrohlicher Faktor für die britische Demokratie sein könnten, die habe ich etwas revidiert vor einiger Zeit, weil nämlich jetzt Folgendes gerade hier passiert. Diese ganze MAGA-Bewegung, die ja letzten Endes überall in Europa einen Regime-Change will. Ne? Das steht ja jetzt auch in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Die eben die AfD unterstützen, die Le Pen unterstützen. Die unterstützen auch ganz massiv hier Reform und Farage. Der ist ja auch ständig in den USA, was hier auch ja schon mit gewisser Kritik gesehen wird. Der ist auch selten im Parlament, obwohl er eigentlich ein Abgeordneter ist. Er sitzt eher bei Trump auf dem Schoß. Und die haben mittlerweile eben auch hier Thinktanks gegründet, die Geld einsammeln in den USA, um hier Reform zu unterstützen. Das heißt, da kommt massiv Geld aus den USA jetzt. Und es kommt noch hinzu, dass Elon Musk, der Farage noch zu gemäßigt findet, jetzt hier die Rechtsextremen unterstützt. Also der war neulich auf einer großen Demo des Anführers der Rechtsextremen hier. Tommy Robinson ist dessen Künstlername. Eigentlich heißt er Stephen Yaxley Lennon. Und so sollte man ihn auch eigentlich nennen.
Ist das der Typ, der da diese 1-Million-Leute-Demonstration organisiert
genau,
hatte?
Okay. Genau, der ist das. Und der hat sich halt irgendwann diesen niedlichen Künstlernamen gegeben, den man eigentlich wirklich nicht benutzen sollte, finde ich. Aber das ist jetzt halt so. Jedenfalls dieser Tommy Robinson aka Stephen Yaxley Lennon, der hat halt diese relativ große Demo, aber es war echt erschütternd für viele, weil da auch ganz viele normale Briten dabei waren, die einfach lost sind im Moment und auch wütend sind, dass diese Labour-Regierung eben auch nicht besser ist als die anderen davor. Zumindest nicht sichtbar. Und wie gesagt, die verkaufen sich auch nicht gut. Und da war eben Elon Musk in einer Videoschalte am Ende auf der Kundgebung, wurde zugeschaltet und hat mehr oder weniger, das war am Trafalgar Square, also quasi ein paar hundert Meter von der Downing Street entfernt, hat nicht nur dazu aufgerufen, dass die Labour-Regierung gestürzt werden soll, sondern auch offen zu Gewalt mehr oder weniger aufgerufen hat, gesagt, if you're not violent, violent comes to you oder so. Das war schockierend, muss ich sagen. Und der unterstützt auch die Rechtsextremen hier jetzt finanziell. Und das Ganze ist hier etwas einfacher für die noch, weil die halt dieselbe Sprache haben. Und deshalb ist das, und auch Trump sich über die, ja, über die Medien hier ganz anders direkt informieren kann. Deutsch versteht halt keiner oder Slowakisch oder Ungarisch. Aber das, ich glaube, das ist hier so ein bisschen der erste Stop für den Regime Change, weil die hier direkteren Zugriff über die Sprache haben.
Du beschreibst ja eigentlich desaströse Zustände im Land, ne? Also ökonomisch gibt es Probleme, außen, sicherheitspolitisch gibt es Probleme, es gibt Demokratieprobleme. Es gibt aber auch einen Staatsoberhaupt. Was sagt denn eigentlich die Krone zu all dem? Also könnte King Charles irgendwas daran ändern? Dürfte er?
Nein, also King Charles, wir sind ja eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, die Krone, die britische Monarchie muss sich politisch aus allem weitestgehend heraushalten. Obwohl, und das ist etwas, was in Deutschland ja immer falsch verstanden wird, die wesentlich mehr Macht haben als so eine reine Operettenmonarchie jetzt, wie zum Beispiel in Schweden, ne? die ganz raus sind aus dem politischen Gefüge. Die britische Monarchie hat einen ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen demokratischen Gefüge, die, da müssten wir mal einen eigenen Podcast zu machen, die ganz kompliziert ist, also weil die sind Teil der Verfassung und gleichzeitig auch nicht. Und diese Rolle ist sehr diffus, unklar definiert. Also eigentlich dürfen die sich in nichts einmischen, die mischen sich aber hinter den Kulissen schon in einiges ein. Also gerade jetzt Charles, der ist sehr viel politischer als seine Mutter noch. Also der hat zum Beispiel, als Liz Truss ihm vor 2 Jahren war das, glaube ich, verboten hat, zu dem großen Klimagipfel zu fahren, da hat er dann eben alle ökologischen NGOs in den Buckingham Palace eingeladen und auch die Regierung musste kommen.
Aber Prime Minister darf dem König verbieten, irgendwo hinzufahren?
Natürlich. Die Krone darf nichts machen, gerade außenpolitisch und alles, was so halbpolitische Events sind, ohne dass das von der Downing Street so abgezeichnet und gegengezeichnet wird. Also die mussten ja auch Trump empfangen. Das hat Charles bestimmt nicht gerne gemacht, aber das ist halt eine Anweisung von der Downing Street. Die sind im Grunde so eine Art außenpolitische Geheimwaffe auch immer. Aber politisch die Monarchie hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Aber wie gesagt, das ist ein eigener Podcast. Trotzdem haben die eine Menge Einfluss und eine Menge Macht. Nicht zuletzt dadurch, dass der Premierminister ja jede Woche zum Palast muss und zur Audienz. Das kennt man aus The Crown. Aber insofern hat Charles hinter den Kulissen und über dieses ganze letztlich feudale Gewese, was hier immer noch mit rumschwirrt in der Demokratie, hat der eine Menge zu sagen und macht auch wahrscheinlich einiges hinter den Kulissen. Aber so richtig politisch einmischen darf und kann er sich nicht.
Du hast ja nicht nur gefühlt 2 Dutzend Prime Minister miterlebt in deiner Zeit in London, sondern auch 2 Monarchen.
Ja.
Okay, Elizabeth und Charles. Ah, hast du eigentlich jemals mit denen reden können, mit Queen oder King?
Nee.
Hättest du gerne?
Ja, natürlich. Wer hätte das nicht gerne?
Was hättest du gefragt?
Das wäre jetzt auf die jeweilige Situation angekommen, ne? Also die Fragen, die ich gehabt hätte. Aber ich hätte gerne mal mit denen gesprochen. Gestern war ich noch im Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey und saß 2 Reihen hinter Charles. Und da hätte ich ihn gerne mal gefragt, ob ihm das nicht eigentlich auch alles ein bisschen auf den Keks geht. Denn die tun ja eine Menge. Also das ist ja nicht so, dass die faul in ihrem Schloss rumliegen, sondern die sind busy. Und gerade Charles ist ein totaler Workaholic und eilt wirklich von einem Termin zum nächsten und hat wirklich zumindest auch als Prince of Wales ja immer wirklich so ein, das ist ja im Grunde so ein, ja, der wollte die Welt verändern. Ne? Also auch als so eine Art konservativer Ökologe. Und das ist auch, der hat eine Mission gehabt und deswegen war das ja auch für ihn ein bisschen tragisch, dass er so lange warten musste, bis er König werden konnte. Und dann jetzt auch noch mit Krebs wahrscheinlich auch eingeschränkt ist, was das angeht. Aber ich finde den eigentlich interessant. Ich finde den in gewisser Weise eigentlich den besseren König, wenn man so will, als die Queen, weil er wirklich klarer macht, was für Themen wichtig sind, weil er auch zum Beispiel bei diesem Gottesdienst gestern, da waren dann auch lauter, es war christlicher Adventsgottesdienst, aber da waren eben nicht nur die Weißen von der Church of England, sondern da waren eben ganz viele Christen aus Syrien, die hier leben, ein koptischer Chor aus, frag mich nicht wo, also der ist auch sehr, sehr stark daran interessiert, gegen diese rassistischen Tendenzen, die im Moment Farage ja hier reinbringt, dagegen anzugehen. Und das sind dann so kleine Symbole. Und da hat er dann schon Einfluss, ne? Wenn so der Haupt-Adventsgottesdienst mit lauter People of Color, also nicht alle People of Color gewesen, aber da waren dann pakistanische Christen, die erzählt haben, wie sie da verfolgt werden. Aber da waren eben auch sehr viele Chöre, wie gesagt, aus anderen Ländern, die alle hier als Minority-Christen-Gemeinden sind. Und da achtet der sehr drauf. Also, dass er dagegen hält, gegen diesen, ja, wirklich teilweise offenen, weißen, ethnonationalistischen Rassismus, der hier eben auch von Amerika aus reinschwappt.
Du sagtest, als Prinz Charles hätte er eine Mission gehabt, hat er die jetzt nicht mehr?
Doch, aber er kann das nicht mehr so offen zeigen. Also er macht es immer noch relativ offen, finde ich, im Vergleich zur Queen. Es spricht auch häufiger über politische Dinge indirekt als die Queen, die sich viel stärker rausgehalten hat. Was ich aber richtig finde, solange es nicht Parteipolitik ist. Und insofern finde ich ihn eigentlich jetzt einen ganz guten König. Die große Frage, und er hat eben im Grunde diesen Bruch von der Queen diesen Übergang andersrum, relativ bruchlos hingekriegt. Es ist so ein bisschen so, als ob der Schatten seiner Mutter noch auf ihm liegt und die noch so ein bisschen die Hand drüber hält. Die große Frage und der eigentliche Bruch wird kommen, wenn William übernimmt. Weil dann ist wirklich die Frage, ob das so in der Form so weitergehen kann wie bisher. Mit dem ganzen Pomp und Circumstance und dieser Religion. Und die sind ja auch gleichzeitig das Oberhaupt der Church of England, also werden von Gott eingesetzt, was ganz wichtig ist, weil sie eben dadurch auch eine spirituelle Rolle haben. Aber ob man so einem William das dann noch so glaubt, I don't know.
Du sagst, du hältst ihn für einen ganz guten König. Was sagen denn eigentlich seine Untertanen? Ist die Krone noch beliebt? Auch gerade nach Harry und Andrew und diese ganzen komischen Geschichten, und diese Durchstechereien und sowas. Finden die Briten ihren King noch? Mögen die den noch?
Ja, also ich meine, wie gesagt, er hat das relativ bruchlos hinbekommen. Insgesamt, also die Republikaner, also die Monarchie abschaffen wollen, die hatten ja immer gedacht, das wird ihre große Stunde, wenn die Queen stirbt und Charles dann drankommt. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Also der ist schon akzeptiert und anerkannt. Insgesamt ist es aber so, und das hat aber auch schon zu Zeiten der Queen angefangen, dass die Zustimmungszahlen zur Monarchie deutlich runtergehen. Und gerade bei den Jüngeren, wenn man sich das anguckt, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das ist relativ krass. Also die unter 30-Jährigen, da sagen, glaube ich, nur noch 35%, dass sie das gut finden. Dieser Andrew-Skandal, der hat natürlich auch nicht geholfen. Da gibt es jetzt auch, das ist gerade total spannend, in der BBC läuft jetzt vor Weihnachten eine dreiteilige Serie, wofür brauchen wir eigentlich überhaupt die Monarchie? Also wo es richtig kritisch auch darum geht, wieso haben die so viel Geld, wieso zahlen die keine Steuern? Und das hätte es so vor 5 Jahren nicht gegeben. Also in der letzten Zeit der Queen, wo die ja auch so eine Hochzeit hatten, also wo die ja auch besonders populär war. Ich würde mal sagen, das ist so ganz langsam, aber es ist schon nicht so eine ganz sichere Basis, auf der die stehen. Und wie gesagt, solange Charles noch im Amt ist, denke ich, wird das so weiterlaufen. Die Frage ist wirklich, was William dann macht und ob er es schafft, eben das so weiterzuführen und wie er sagt ja immer, er will das modernisieren, wie er das eigentlich machen will, ohne dass dieser leicht mystische Aura, die das ja auch umgibt und die ganz wichtig ist, dass man das akzeptiert, ohne dass das ganz verloren geht.
Das ist der eine Teil der Regierung. Der andere Teil der Regierung sitzt in Downing Street Number 10.
Das ist nicht die Regierung. Jetzt würde der Palast aufjaulen.
Nein, ach so, der König ist nicht die Regierung. Also, bekommst du eigentlich noch alle Prime Minister zusammen, die unter dir gedient haben?
Ich glaube schon. Warte mal, das fing an mit Gordon Brown. Gordon Brown war der Erste, als ich ankam, 2008. Dann kam Cameron, dann Theresa May, Johnson, Liz Truss, Sunak. Ja, und Starmer. So viel waren es eigentlich gar nicht.
So viel waren
es
ja wirklich
nicht. Es war einfach so ein irres Chaos und dadurch hat man das Gefühl gehabt, dass es so viele waren.
Hört sich aber irgendwie, wenn man sich so die Namen runterschreibt, kommt einem das so ein bisschen vor wie so ein, ich sag mal, intellektuell-moralischer Abstieg, den Downing Street Number 10 da vollzogen hat über die Jahrzehnte.
Ja, also ganz sicher seit Johnson. Also auch Cameron war im Grunde ein ziemliches Leichtgewicht intellektuell. Das ist halt auch so einer dieser Upper-Class-Boys Cameron gewesen, der immer meint, mit allem durchzukommen und der im Grunde
mit allem durchgekommen ist.
Naja, es geht ja persönlich ja. Der ist weiterhin bester Laune und einer der reichsten Männer im Land. Aber der war im Grunde die größte Katastrophe, weil der eben diese leichtfertige Entscheidung für das Referendum gefällt hat, ohne die Folgen richtig abzuschätzen und der einfach gedacht hat, ach, das wird schon. Und das ist halt diese Zockermentalität der britischen oder englischen, muss man sagen, Upper Class, die immer denken, ach ja, zur Not, ja, hauen wir das Papp halt kaputt, irgendwer wird es schon wieder bezahlen, wahrscheinlich unsere Eltern. Also das ist so eine, so eine rücksichtslose Zockermentalität. Ich glaube, es ist eine ganz gute Beschreibung. Und die hatte eben ja auch den Brexit dann so nicht nur möglich gemacht, sondern auch diese fatale Umsetzung befördert, weil Johnson das ja auch hatte. Der ist da ja reingegangen, ohne zu wissen, was er tut.
Und Starmer?
Starmer ist halt genau das Gegenteil. Das ist ein sehr ernsthafter Sozialdemokrat, wenn man so will, der aber eben das große Pech hat, dass er diese Ernsthaftigkeit, die alle gewollt haben, und deswegen hat er ja auch so eine große Mehrheit im letzten Jahr bei der Wahl bekommen, dass er diese Ernsthaftigkeit nicht gut rüberbringt, sondern einfach nur langweilig und wie so ein knochentrockenes Stück Staub daherkommt. Und dadurch, dass die im ersten Jahr, ich habe das ja eben schon gesagt, jetzt ein Jahr sind die, also anderthalb Jahre sind die jetzt an der Regierung, so viel Fehler gemacht haben, die wir jetzt nicht im Detail besprechen können, aber und er das nicht gut kommunizieren kann, was er eigentlich überhaupt machen will, ist der Frust und der Zynismus über die Politik und das Misstrauen in die Mainstream-Politik so gestiegen, dass eben viele Farage wählen wollen. Obwohl, und das ist das eigentlich Interessante, die meisten, die ich jetzt in den letzten Monaten gefragt habe, als ich durchs Land gereist bin, die allermeisten überhaupt nicht denken, dass er das besser machen kann.
Ja, das wundert mich so. Also ich habe die Briten als sehr pragmatische Menschen kennengelernt, die also auch eine hohe Alltagsproblemlösungskompetenz haben und auch gerne mal Abkürzungen gehen und sowas. Also wie passt das dahin, einem solchen Rattenfänger wie Farage hinterher zu laufen?
Ja, also erstens ist das, glaube ich, mit dem pragmatischen, besonnenen Briten so ein bisschen das Klischee der Deutschen, dass das so nie ganz gestimmt hat.
Okay, dann waren das meine 5 Freunde in London, die so drauf sind und ich habe...
Ja, sind die schon auch. Ja, okay. Also wie jedes Klischee hat das ja auch irgendwelche Kern, der auch stimmt. Aber insgesamt haben die eben auch einen sehr anarchischen Streak und auch vor allem sind die nicht, also sie sind dann auch, obwohl sie höflicher und angenehmer im Umgang sind, natürlich gibt's ja auch genauso viel Rassismus und der ist auch aktivierbar. Und ich meine, Farage hat halt damals, während der Brexit-Referendumszeit, hat halt eben diese Parole ausgegeben, da kommen Millionen Flüchtlinge aus Europa, wenn wir jetzt hier, das war ja kurz nach Merkel und wir schaffen das. Das hat eine große Rolle hier gespielt. Also der hat den Rassismus hier, der eigentlich so ein bisschen tabuisiert war, weil es ja auch eine viel diversere Gesellschaft ist, den hat er ziemlich aktiviert und das macht er jetzt noch mehr. Und die Leute, je unsicherer sie sich fühlen, und das ist, glaube ich, in jedem Land gleich, je stärker versuchen sie, einen Schuldigen dafür zu finden. Und da setzt dann auch eben dieser rationale Pragmatismus aus und das ist hier eben auch so. Und jetzt mit Farage ist es aber so, dass viele den einfach wählen wollen. Nicht, weil sie glauben eben, dass er irgendwas besser macht oder dass er Lösungen hat, sondern weil der Zynismus und das Misstrauen in die Politik so groß ist, dass mir viele gesagt haben, at least he will blow everything up. Also wenigstens jagt er dann alles in die Luft. Und da haben die Briten, und das ist, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen anders als in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber die sind da mutiger, was Abenteuer angeht. Die denken sich, okay, dann jagen wir halt alles in die Luft, mal sehen, was dann passiert. Also da würde jetzt ein Deutscher wahrscheinlich nicht so schnell so empfinden. Ein bisschen war das auch beim Brexit so, dass die sich gesagt haben, ja gut, dann probieren wir halt mal was ganz anderes und gucken, was passiert.
Finden die da jemals wieder raus?
Keine Ahnung. Also im Moment sieht es nicht so aus. Aber bis zu den nächsten Wahlen sind es ja noch ein paar Jahre. Und who knows? Das sind ein paar Jahre sind in diesen Zeiten eine Menge in der Politik und ich habe schon die Hoffnung, dass sie da wieder rausfinden. Es sieht aber im Moment nicht gut aus, weil die einfach wirtschaftlich, finanziell so geschwächt sind, dass sie eben anfälliger werden für eine zweite Welle des Rechtspopulismus. Im Prinzip war der Brexit ja der erste große Ausbruch des Rechtspopulismus in Europa. Das heißt, die sind jetzt anfälliger, weil sie so schwach sind für diese zweite Welle, die ja auch gerade dann eben mit aus Amerika kommt. Und dieser Druck aus den USA, der kommt hier halt nochmal direkter an als in Deutschland, glaube ich. Auch wenn die natürlich auch die AfD sehr direkt unterstützen. Aber hier ist das irgendwie noch einfacher, wie gesagt, wegen der Sprache.
Finden die Briten vielleicht irgendwann wieder rein? Sehen wir die wieder in der EU mittelfristig?
Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Also es gibt, wenn man jetzt Umfragen anguckt, dann ist die Mehrheit der Briten dafür, dass man wieder drin sein sollte. Die Mehrheit ist aber nicht dafür, dass man nochmal ein Referendum abhält, weil das, wie gesagt, traumatisch war. Und gleichzeitig ist ja auch die EU eine ganz andere geworden jetzt. Also ich weiß eigentlich, und wenn man in Brüssel sich umhört, dann sagen ja auch viele, naja, solange das so unsicher ist, ob nicht jetzt doch ein Farage wieder drankommt, wollen wir doch nicht ernsthaft mit denen darüber verhandeln, haben wir den ganzen Zirkus in 3 Jahren wieder. Also Ich glaube, das ist leider extrem unwahrscheinlich im Moment, dass die wieder reinfinden, weil eben auch die EU eine andere ist. Das kommt ja auch noch dazu. Who knows, wo die EU in ein, zwei Jahren ist. Und weil, wie gesagt, die Nachwehen dieses wirklich traumatischen Erdbebens, was der Brexit eben schon auch war, auch hier auf menschlicher Ebene, noch immer da sind und niemand wirklich das nochmal machen will.
Weil wir es eben mit den Prime Ministern hatten, hast du mit all denen auch mal sprechen können?
Nee, also teilweise. Also Liz Truss war ja so kurz dran, die war ja nur 4 Wochen da. In den 4 Wochen, nein.
Ach schade, ich hätte gern gewusst, ob die tatsächlich so ist, wie sie...
Die ist irre. Also die ist völlig irre, die ist auch mittlerweile noch irrer geworden, weil sie nämlich durch die Gegend rennt und sagt, sie war es gar nicht, die die Märkte zum Einsturz gebracht hat, sondern das war der Deep State. Also die ist voll abgerutscht in Amerika jetzt auch in diese Conspiracy Theories, also in diese verschwörungstheoretische Ecke und macht jetzt auch auf YouTube irgendeine Show, so ein Podcast-Show. Ich habe es noch gar nicht gesehen, ich habe nur die Reviews gelesen und das muss einfach vollkommen durchgeknallt sein. Also die hat wirklich die hat das nicht gut verkraftet, dass das so schief gegangen ist. Und das waren ja, wie gesagt, man nennt ja immer sie den Lettuce Premier, weil sie eben, ne, der Salat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Deutschland, das gab so ein sehr lustiges Ding. Socials. Hält der Salat länger durch als sie im Amt? Das war die Frage und es war der Salat, der gewonnen hat. Also auf jeden Fall, nein, die habe ich nicht, ich habe mit Starmer, als er noch nicht Premier war, ab und zu Interviews gemacht, fand ihn immer sehr beeindruckend, aber auch eben schon da sehr staubtrocken. Johnson habe ich als Bürgermeister aber öfter interviewt, aber das war auch eigentlich sinnlos, den zu interviewen.
Ich wollte gerade fragen, was redet man? Ja.
Man kann da nicht viel reden, weil der einfach nur irre Jokes macht. Das Verrückte ist, damals fand ich den schon schlimm als Bürgermeister, als der noch total beliebt war, weil eigentlich da schon klar war, wenn man genauer hingeguckt hat, dass der total korrupt war, auch was Entscheidungen anging, Teile von London an die Kataris zu verkaufen und so weiter. Und trotzdem war es so, dass wenn man den interviewt hat oder ihn getroffen hat, wie gesagt, damals habe ich ihn öfter getroffen, man den irgendwie mögen musste. Also ich bin da immer rausgegangen mit so einem ganz seltsamen, zwiespältigen Gefühl, weil der strahlt sowas aus, dass man ihn lieben muss. Und das ist ganz, ganz, ganz stark bei dem. Das muss irgendwas mit seiner Kindheit zu tun gehabt haben. Und deswegen, daher rührt auch, glaube ich, dessen Charisma. Aber das hatte leider eben nichts damit zu tun, was und wie er dann agiert hat. Oder beziehungsweise es hat was damit zu tun. Er wollte halt einfach geliebt werden um jeden Preis, hatte aber überhaupt keine Lust dafür, irgendwas zu tun. Oder sich mit den lästigen Details der Arbeit eines Premierministers zu beschäftigen. Und das ist ja auch wirklich eine Katastrophe gewesen, wie der den Brexit dann verhandelt hat. Also gar nicht eigentlich. Und dieser harte Brexit, der dabei rausgekommen ist, das ist ja auch nicht so für irgendwer gestimmt oder sein Kreuzchen gemacht hatte 2016. Das war einfach das komplette Chaos in der Downing Street, das dahin geführt hat. Und das hätte ja so schlimm für die Briten nicht ausgehen müssen, dass die jetzt wirklich aus allem rausgeflogen sind, ohne jedes doppelte Netz. Was man hätte ja auch sagen können, wir bleiben trotzdem im Single Market, im Binnenmarkt. Das ist ja alles maximal schiefgegangen.
Du hast am Anfang gesagt, dass du lieber Freelance arbeiten willst, weil dir in Strukturen arbeiten nicht so viel Spaß macht. Zu diesen Strukturen, in denen man arbeitet als Auslandskorri, gehört ja auch so der bestellte Bericht. Also ne, man sitzt da und denkt, oh, da hinten muss ich mal drüber berichten. Und dann meldet sich irgendwie die Redaktion aus Deutschland und sagt, nee, du berichtest aber, bitte schick mir einen Bericht von dort. Das ist sehr frustrierend, stelle ich mir vor.
Kommt drauf an, also manchmal ist es auch ganz nett, weil die halt dann auch nochmal andere Sachen sehen als man selber. Was frustrierend ist, ist, wenn du sagst, das ist total wichtig und die sagen, nee, wollen wir trotzdem nicht.
Worüber hättest du immer gerne berichtet, was sie dich nicht gelassen haben?
Eigentlich, das war nicht mein Problem. Also ich habe eigentlich über alles berichtet, worüber ich berichten wollte. Also am Ende des Tages. Also dazu musste man dann manchmal auch sehr hartnäckig werden, was die dann manchmal nervt in Hamburg. Aber in den allermeisten Fällen habe ich eigentlich das gemacht, was ich wollte oder was ich auch für wichtig hielt. Und es gab ganz wenige Situationen, weiß jetzt gar nicht mehr, wo das mal dann nicht. Aber es ist halt öfter so, dass wenn man sagt, das ist total wichtig, dann sagen die nee und dann muss man halt warten. Aber irgendwann kommt man damit schon rüber. Und sonst habe ich halt auch einfach mir so kleine Formate wie damals diesen Videoblog erfunden, London Calling, wo ich dann einfach das gemacht habe, ohne dass es irgendwer abnicken musste, was ich lustig oder spannend fand in der Zeit damals, als nicht so viel los war politisch. Nee, mich hat einfach, es ist einfach auf Dauer, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will mal wieder was anderes machen. Es ist halt auf Dauer sehr begrenzt, weil im Fernsehen du eben immer nur kurze Formate hast. Also es sei denn, du machst mal eine längere Doku. Es ist halt immer maximal 3 Minuten oder wenn du einen Weltspiegel machst, 5 bis 7. Aber da kannst du natürlich auch nur begrenzt Hintergründe analysieren. Und das wird halt jetzt immer wichtiger in diesen Zeiten. Und das ist das, was mir gefehlt hat jetzt am Schluss. Aber das lag jetzt nicht daran, dass die Redaktionen mich frustriert hätten, also mit ihren Aufträgen. Das war okay eigentlich immer.
Du gehst also nicht im Groll?
Nein, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich habe ein total tolles Leben mit und in der ARD gehabt und habe wirklich tolle Jobs da gemacht. Es ist nur einfach, irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt hat man es auch ausgereizt und jetzt muss eben einfach was Neues kommen. Und das war der eigentliche Grund.
Annette Dittert, vielen Dank und alles Gute auf deinem weiteren beruflichen Weg.
Danke dir, mein Lieber. Und du bist immer willkommen am Kanal, wenn du mal wieder in London bist, auf meinem Hausboot. Tschüss.
Tschüss. Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Und falls ihr bis jetzt noch nicht reingehört habt, empfehle ich euch unseren zweiten Übermedien-Podcast Nice und Nötig. Meine Kollegin Annika Schneider ist überzeugte Optimistin und spricht in 6 Folgen mit 6 Menschen, die richtig gute Ideen haben für bessere Medien und besseren Journalismus. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.